Was bedeutet die Krise der BayWa für die Landwirtschaft? Wie geht es voran mit dem Ausbau des Ökolandbaus? Und was kann eigentlich ein Wasserstofftraktor? Um diese und andere Fragen geht es in unserer heutigen Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Plentinger. Die BayWa AG ist ein bayerischer Mischkonzern, ist aber vor allem Deutschlands größter Agrarhändler. Und der Konzern steckt in der Krise. Eine Finanzspritze für die angeschlagene BayWa ist zwar in Sicht, gerettet ist das Unternehmen dann aber noch lange nicht. Aber die BayWa gewinnt dann erstmal Zeit. Die Landwirte dagegen haben wenig Zeit, die Ernte läuft. Und einen Großteil ihres Getreides verkaufen sie an die BayWa. Wie lange geht das noch gut? Die Bauern machen sich Sorgen, berichtet Axinia Weihrauch.
Die Ernte läuft auf Hochtouren. Landwirtinnen und Landwirte sind derzeit im Dauereinsatz. Einen riesigen Anteil des geernteten Getreides bringen Landwirte zur BayWa. Dort wird es eingelagert und ihnen abgekauft. Normalerweise. Dieses Jahr ist die Situation nicht ganz so einfach. Toni Wollschläger ist Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Bayern.
Es ist gerade sehr, sehr verunsichert. Ja. Ganz extrem, wie das jetzt mit der Ernte jetzt weitergeht, wie das mit der Bezahlung der Betriebe weitergeht.
Denn seine Ernte an ein Unternehmen liefern, was noch immer in einer so schwierigen Lage zu sein scheint, klingt nicht nach dem sichersten Geschäft.
Wenn ein Betrieb 200, 300 Tonnen Getreide plötzlich hat und das über Nacht woanders hinliefern soll, hat er überhaupt keine Möglichkeit. Er muss sich darauf verlassen, dass das irgendwie gut geht.
Bisher heißt es von Seiten der BayWa, dass alles gut geht. Die Antwort auf BR-Anfrage?
Die Bezahlung der Getreideanlieferungen im Rahmen der diesjährigen Ernte ist entsprechend ihrer Fälligkeiten eingeplant.
Landwirte haben außerdem die Möglichkeit, einen sogenannten Eigentumsvorbehalt zu vereinbaren. So können sie ihr Getreide zwar bei der BayWa einlagern, sind aber weiterhin Eigentümer. Das bedeutet, solange die BayWa das Getreide nicht bezahlt, gehört es den Landwirten. Trotzdem bleibt auch da die Unsicherheit, wann und von wem die Landwirte dann Geld für das Getreide bekommen. Tatsächlich berichten auch Branchenkenner dem BR, viele Bauern schauen sich bereits nach Alternativen zur BayWa um. Das allerdings dürfte nicht immer einfach sein. Schließlich ist die BayWa der Hauptabnehmer von Getreide in Bayern. Die BayWa sei systemrelevant für den bayerischen Getreidemarkt, heißt es. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft kritisiert generell die Größe der BayWa.
Weil die BayWa eine Art Monopolstruktur aufgebaut hat und fast keine Ausweichmöglichkeiten, vor allem bei uns in Südbayern, vorhanden sind. Das heißt, weder Raiffeisen noch BayWa-Lagerhäuser sind auf die Schnelle irgendwo ersetzbar.
Er selbst ist wie die meisten Landwirte der kleinen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft nicht betroffen. Er hat andere Abnehmer für seine Produkte. Allerdings ist die ABL die einzige Vertretung von Landwirten, die sich derzeit äußern möchte. Vom großen Deutschen Bauernverband und seinem Chef Joachim Ruckwied bisher nichts. Ruckwied selbst ist Aufsichtsrat bei der BayWa. Die Pressestelle des Verbands verweist auf seine Verschwiegenheitspflicht. Aber auch auf die Frage, was die Situation für ihre Mitglieder bedeutet, antwortet der Verband nicht. Dabei sind viele seiner Mitglieder nicht nur betroffen, weil sie ihr Getreide zur BayWa bringen, sondern auch, weil sie Kleinaktionäre sind. Die Ernte muss trotzdem vom Feld. Was genau damit passieren wird, wissen viele Landwirte gerade noch nicht.
Vor einigen Wochen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium Zahlen zur Entwicklung des Ökolandbaus in Deutschland veröffentlicht. Demnach ist die reine Anzahl der Biobetriebe in Deutschland von 2022 auf 2023 erstmals in den letzten Jahren minimal gesunken. Wie sieht das in Bayern aus? Die letzten Jahre war der Ökoausbau durch die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage gebremst worden. Doch diese Delle scheint überwunden. Die Zahl der Biohöfe in Bayern ist leicht gestiegen, so die Zahlen der Landesanstalt für Landwirtschaft und der Anbauverbände. Anton Rauch hat recherchiert und einen Biogemüsebauern im Landkreis Starnberg besucht.
Akko, hast du Maus gefunden? Ach, die Maus, Akko. So ist ein guter Gemüsehund.
Ein Mitarbeiter mäht mit einer Motorsense das hohe Gras um die Kürbisse herum. Bio-Gemüsebauer Stefan Dellinger zeigt die Gurkensträucher.
Die sind natürlich bei den Leuten beliebt, bei den Kindern beliebt. Auch für Kindergarten und Schulen liefern wir die gerne. Das ist eine wichtige Kultur für uns. Jetzt sieht man da rein, die schützt man ein bisschen extra durch so ein Insektennetz noch, weil es gibt immer in Bayern, gerade auf den Grünlandstandorten, so eine Riesenzuflucht von Wiesenwanzen und die stechen die Gurken an und dann werden sie krumm.
Gurken, Tomaten, Auberginen, Zucchini und sogar scharfe Peperoni oder süße Zuckermelonen wachsen in den Folientunneln und sind vor Kälte geschützt. Am Boden liegen schwarze Bewässerungsschläuche.
Das heißt, wir haben bis in Weihnachten einen Salat noch zum Ernten im Tunnel. Wir haben dann halt schon im März einen frischen Salat aus dem Tunnel wieder. Und dann halt dann dazwischen sogar noch einen Feldsalat, wenn alles gut geht. Und somit haben wir im Hofladen, wo wir nur eigenes Gemüse anbieten, wirklich dann noch eine Auswahl auch in tristen Wintertagen.
Im Hofladen verkaufen Stefan Dellinger und seine Frau Ella nur Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Sie verzichten bewusst auf beispielsweise Bio-Bananen und Kokosnüsse. Kantinen und Caterer können sie auch beliefern. Sie waschen und schneiden das Gemüse maschinell.
Wir machen Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, aber wir können auch Zucchini-Tomaten machen. Also es ist gleich wie daheim, du kannst alles küchenfertig machen. Die Frage ist, wie produktiv bist du, was für welchen Preis kannst du liefern. Zucchini zum Beispiel geht ganz gut, aber blöderweise so ein Saisongeschäft, ja, und dann schwieriger an Mann zu bringen.
Ein nasses Jahr wie dieses sei besser als ein zu trockenes, weil alles wächst. Die Krautfäule der Kartoffeln hat Dellinger mit Kupfer bekämpft, denn im Ökolandbau darf er dagegen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzen. Angesichts der vielen Knollen in seiner Hand erwartet er aber eine gute Ernte.
Wir haben das Risiko gestreut, viele Kulturen. Wir haben oft angebaut. Wir haben die eine Kultur wie die Kartoffel auch viermal angebaut, dass man immer wieder anderes Wetter hat. Und da habe ich jetzt sehr gute Erträge, mäßige Erträge und wieder sehr gute dann halt im hinteren Teil. Und da bin ich zufrieden und ich erwarte eigentlich eine überdurchschnittliche Ernte.
Die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau LVÖ in Bayern rechnet auch mit einem Aufwärtstrend für die Branche und zählt wieder mehr Umstellungsbetriebe. Die Delle bei Bio durch Inflation und Energieverteuerung seit dem Ukraine-Krieg scheint überwunden, sagt der LVÖ-Vorsitzende Thomas Lang.
Zum Beispiel auch Dinkel war lange Zeit auf Lager. Die Lagerberge sind sozusagen abgebaut. Die Nachfrage ist da und wir merken einfach, dieser leichte Anstieg, was der schon bewirkt, der bei weitem nicht der ist, den wir ja in Corona-Zeiten hatten, aber enorm wichtig.
Gedeckt wird diese Hoffnung der Bioverbände durch die Statistiken der Landesanstalt für Landwirtschaft, wie deren Ökolandbauexpertin Gerlinde Töfs-Meyer erklärt.
Wenn man ja jetzt umstellt, dann kommt die Bioware erst in 2 Jahren auf den Markt. Also in den letzten Jahren war die Umstellung ja eher verhalten und an sich haben sich die Rahmenbedingungen jetzt schon etwas verbessert, sodass wir eigentlich wirklich auch sagen würden, für Marktfruchtbaubetriebe ist jetzt schon eine günstige Zeit, auch jetzt umzustellen, dass man dann in 2 Jahren mit Bioware auch auf dem Markt ist.
Wenn auch Kantinen mehr Biogerichte anbieten würden, würden sich auch mehr Marktchancen eröffnen und Bayern käme dem von der Staatsregierung ausgegebenen Ziel von 30% ökologischer Anbau bis 2030 schneller näher.
Wölfe einfacher abschießen können, das will die Staatsregierung mit der Wolfsverordnung schaffen, über die es allerdings seit Monaten Streit gibt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die Verordnung bereits wegen eines Formfehlers gekippt. Jetzt hat das Umweltministerium einen neuen Anlauf gestartet. Axinia Weihrauch.
Der Inhalt bleibt identisch. Mit der neuen Wolfsverordnung sollen Wölfe schon dann geschossen werden dürfen, wenn sie über mehrere Tage weniger als 200 Meter von Ortschaften, genutzten Stellen oder Gebäuden gesehen werden. Der Bund Naturschutz hält das für überzogen und kritisiert, dass die Verordnung so viele Spielräume zulasse, dass Wölfe geschossen werden könnten, die überhaupt keine Weidetiere gerissen haben. Aus den Gründen hatte der Bund Naturschutz bereits gegen die Wolfsverordnung geklagt. Und wegen eines Formfehlers hat das Gericht die Verordnung gekippt. Der Grund: Umweltschutzverbände hätten die Möglichkeit haben müssen, Stellung zu beziehen. Diese Möglichkeit haben sie nun vom Umweltministerium erhalten. Wenn es nun aber keine inhaltlichen Anpassungen geben wird, sieht der Bund Naturschutzvorsitzende Richard Merkner keine andere Möglichkeit, als zu klagen. Ohnehin steht die wichtige Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtshofs noch aus. Interessant wird sein, wie stark das Gericht den hohen Schutzstatus des Wolfs gewichtet. Erst kürzlich hatte der Europäische Gerichtshof diesen betont.
Der sogenannte Japankäfer ist ein daumennagelgroßes Tier mit goldschimmernden Flügeln. Und er ist ein Schädling. Wo er hinkommt, frisst er sich durch Gras, Feld und Garten. Nun wurde auch im Schweizer Basel ein Befall entdeckt. Von dort könnte er leicht nach Deutschland überfliegen. Angelika Nahr berichtet.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium unter dem grünen Politiker Cem Özdemir warnt vor dem Japankäfer. Pflanzen sollen besser vor dem Schädling geschützt werden. Zuständig dafür sind die Bundesländer. Dorothee Kämmerer aus dem Käfermonitoring der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Was wir in Bayern jetzt machen, ist, wir haben also Fallen aufgestellt. Wir haben auch dieses Jahr die Anzahl der Fallen erhöht. Also wir hatten vorher 20 Fallen hängen, jetzt haben wir an die 50 Fallen hängen.
Die Fallen locken die Schädlinge über Botenstoffe. Sie hängen in allen bayerischen Regierungsbezirken. An manchen Orten sind sie besonders wichtig, wie Kämmerer erklärt.
Wir gehen im Augenblick davon aus, dass wenn dann, dass er eben mit irgendwas mitreißt, mit einem Auto, einem Flugzeug, einem Container. Und da haben wir jetzt halt mal Fallen aufgehängt, damit uns möglichst das nicht entgeht.
Der Schädling aus Asien fühlt sich zunehmend wohl in Europa. Grund ist das wärmer werdende Klima. Er greift etwa Weinstöcke, Rosen und Rasenflächen an.
Der Klimawandel ist in diesem Jahr wieder deutlich sichtbar und spürbar geworden durch massive Starkregenereignisse zum einen und Hitzerekorde, zumindest im Durchschnitt, zum anderen. Besonders für Städte wird das immer mehr zum Problem. Wo viel Stein, Beton und Asphalt ist, staut sich die Hitze und die Temperaturen können schnell unerträglich bis sogar gefährlich werden. Grün in der Stadt, wie hohe Bäume oder Parks, können da gegensteuern. Doch gibt es genug davon? Das hat die Deutsche Umwelthilfe mit ihrem Hitzecheck analysiert. Die Umweltlobbyorganisation kommt zu dem Ergebnis, viele Städte fallen durch und tun zu wenig für den Hitzeschutz, vor allem in Süddeutschland. Karl Winterhagen berichtet.
Park oder Parkplatz? In Sachen Hitzeschutz ist die Antwort klar. Da kommt der grüne Park mit Gras, Büschen und Bäumen gut weg, die asphaltierte Parkplatzfläche dagegen schlecht. Aktuell kommen in Deutschland aber immer mehr versiegelte Flächen dazu. Wo Häuser, Straßen, Gehwege und Parkplätze sind, staut sich dann die Hitze. Gleichzeitig sorgt der Klimawandel dafür, dass die Hitze im Sommer immer extremer wird. Und deshalb hat die Deutsche Umwelthilfe untersucht, wie die Städte in Deutschland auf diese Entwicklung vorbereitet sind. Kurz und knapp, es sieht nicht gut aus, sagt Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe.
Leider laufen wir hier in den deutschen Städten tatsächlich Richtung Hitzehöllen in den Städten. Wir versiegeln und wir versiegeln auch weiterhin viel zu viel. Insofern insgesamt sieht es tatsächlich nicht sonderlich gut aus.
Für den Hitzecheck hat die Deutsche Umwelthilfe mit Luftbildanalysen überprüft, zu welchem Anteil deutsche Städte versiegelt sind und wie viel Stadtgrün den Bewohnern zur Verfügung steht. Es geht also nicht darum, wie heiß es in den Städten tatsächlich ist, sondern wie die Städte mit der Hitze umgehen können. Im Vergleich der 190 Städte mit über 50.000 Einwohnern fallen Ludwigshafen und Heilbronn in Baden-Württemberg und Regensburg in Bayern besonders negativ auf. In allen drei Städten ist über die Hälfte der Stadtfläche versiegelt. Gleichzeitig gibt es nur wenig Stadtgrün für die Einwohner. Eine schlechte Nachricht für die Menschen dort, sagt Frank Winkler vom Bündnis der gesetzlichen Krankenkassen Baden-Württemberg. Denn die Hitze wirke sich direkt auf die Gesundheit aus.
Hitzeerkrankungen wie Schwindel oder Kopfschmerzen, die manifest sind, Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine schlechtere Immunabwehr, Hitzekollaps, Aggressivität durch vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen, das sind deutliche Anzeichen.
Hitze kann sogar töten. Im vergangenen Sommer sind laut Robert-Koch-Institut über 3000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Umso wichtiger, dass sich die Städte wappnen. Gut aufgestellt sind laut dem Ranking der Umwelthilfe schon jetzt Detmold und Ratingen in Nordrhein-Westfalen und Potsdam in Brandenburg. Von den größten deutschen Städten überzeugt am ehesten Berlin, mit weniger versiegelten Flächen und viel Grün pro Einwohner. Insgesamt sind nach dem Ranking aber etwas weniger als die Hälfte der deutschen Städte gut auf die Hitze vorbereitet. Die Städte müssen also handeln, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
Sie müssen jetzt ad hoc aufhören zu versiegeln, was nicht bedeutet, dass sie nicht mehr neu bauen dürfen. Sie müssen aber dann, wenn neu versiegelt wird, irgendwo anders entsiegeln. Und die Städte mit einer roten und gelben Karte müssen noch mehr tun. Sie müssen sowohl aufhören zu versiegeln, sie müssen aber auch entsiegeln, damit sie tatsächlich wieder auf eine Zielgerade kommen.
Eine einfache Maßnahme wäre zum Beispiel, Schulhöfe und Parkplätze vom Asphalt zu befreien, meint Barbara Metz. Die Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD hat am Montag Pläne für eine Hitzeschutzstrategie für Städte herausgegeben. Allerdings würden darin verbindliche Vorgaben fehlen, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe. Die Organisation fordert die Bundesregierung dazu auf, gesetzlich zu regeln, dass ab dem Jahr 2035 keine versiegelten Flächen mehr dazukommen.
Gerade sind viele Landwirte mit dem Ernten beschäftigt und können bereits eine erste Bilanz für dieses Jahr ziehen. Dabei denkt man zuerst an das, was auf dem Acker wächst, Mais, Getreide oder Kartoffeln. Doch im Landkreis Traunstein zum Beispiel ist es das Gras auf den Wiesen, das für die Bauern und ihre Milchkühe am wichtigsten ist. Und es wächst üppig. Die Milchbauern im Landkreis Traunstein zum Beispiel gehören zu den besten Grasfuttererzeugern in Bayern. Viele Niederschläge und warme Temperaturen haben das Gras auf den Wiesen in diesem Jahr schon früh sprießen lassen. Doch der Regen brachte auch Schwierigkeiten mit sich. Theresa Mommsen hat zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 3 Höfe im Landkreis Traunstein besucht.
Auf dem Hof der Familie Freiwang in Heimhilgen in der Gemeinde Seonseebruck steht ein kleiner Radlader auf der Wiese. In der Schaufel verteilt liegt unter anderem Heu und Silage, also fermentiertes Gras. Die Teilnehmer der Erntepressefahrt dürfen mal fühlen und riechen.
Das ist jetzt da einmal ein ganz frisches Heu. Also das sieht man, das hat richtig viel Blattmasse. Ist in der Farbe sehr grün, also wie das Ausgangsmaterial im Prinzip. Hoher Blattanteil, viele Stängel. Genau, da sieht man ein bisschen ein Klee. Und da haben wir jetzt noch eine Silage, wie wir es hauptsächlich jetzt von unseren Wiesen auch erzeugen.
Sagt der Milchbauer Josef Freiwang. Er hat 70 Hektar Fläche, 3/4 davon sogenanntes Grünland, also Wiesen. Seine Herausforderung, die Flächen sind feucht und in regenreichen Jahren wie diesen schwierig zu bewirtschaften. Trotzdem ist er mit dem Ertrag zufrieden.
Grünland, Erträge sehr gut bis jetzt, Vegetation ist sehr früh gestartet. Somit haben wir auch im Frühjahr schon sehr frühe Erträge dann gehabt. Ja. Wachstum insgesamt bis Tag heute sehr gut, also immer wieder Niederschläge und Ernte immer wieder schwierig, weil die Schönwetterperioden immer wieder kurz sind. Für Silage in der Regel oft ausreichend, für Heu sehr schwierig.
Auch der Biomilchbauer Clemens Kronast in Ischl bei Seebruck hat mit der Nässe gekämpft.
Bei uns waren zwei Schnitte einfach sehr schwierig, weil die Befahrbarkeit eigentlich sehr grenzwertig gegeben war. Man hat einfach den Boden nicht so vernünftig befahren können, wie man eigentlich wollte.
Die kurzen Zeitfenster zum Ernten und Trocknen setzen die Bauern wirtschaftlich unter Druck. Fällt ein Schnitt wegen Regen und Nässe aus oder verschiebt sich, hat ein Milchbauer im Nu weniger qualitativ hochwertiges Futter. Die Kühe geben dann beispielsweise 60.000 Liter weniger Milch im Jahr und der Landwirt hat so schnell Einbußen von 3.000 Euro im Monat. Der Erntestart muss deshalb wohl überlegt sein.
Der erste Schnitt macht halt sehr viel Masse an sich. Also das heißt, man legt den Grundstein für das Grundfutter vom ganzen Jahr, ist von daher sehr wichtig. Und auch die Energiegehalte haben im ersten Schnitt relativ hoch. Durch die Folgeschnitte haben die Eiweißgehalte immer relativ hoch.
So früh wie noch nie konnten die Landwirte im Landkreis Traunstein ihre Wiesen dieses Jahr mähen. Vielerorts schon Mitte April, einen Monat früher als üblich. Bis zum Herbst sind damit auf manchen Höfen an die 7 Schnitte möglich, sagt Fachberater Michael Kirchstetter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein.
Die Frühjahre sind milder, beziehungsweise der Sommer oder die wahrgenommenen Temperaturen beginnen früher zu steigen und ziehen sich länger bis in den Herbst rein. Dies, gekoppelt mit den Niederschlägen zwischen 900 und 1200 Liter auf den Quadratmeter, begünstigt einfach Grünlandwachstum.
Die Milchbauern im Landkreis Traunstein gehören dadurch zu den besten Grasfuttererzeugern in Bayern. Gemessen am Ertrag pro Hektar liegt der Landkreis Traunstein nach Rosenheim auf Platz 2.
Ein Traktor fährt im Normalfall mit Diesel, genau, zumindest die letzten Jahrzehnte. Aber mit den neuen Antrieben für Pkw wird jetzt auch immer mehr überlegt, ob auch landwirtschaftliche Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen fahren können. Es wird mit elektrischem Antrieb experimentiert und aktuell auch mit Wasserstoff. Einer der weltgrößten Traktorenhersteller, die Firma Fendt aus Marktoberdorf, testet das gerade. Und zwar nicht in Bayern, sondern im Emsland, weil dort die Bedingungen ideal sind. Denn dort gibt es einen großen Windpark inklusive Wasserstofftankstellen. Norbert Haberger hat sich das angeschaut.
Es ist kein gewöhnlicher Traktor, der da über einem abgeernteten Getreidefeld im Emsland seine Bahnen zieht. Aus dem Auspuff kommt reiner Wasserdampf. Der erste Wasserstofftraktor der Firma Fendt. Entwicklungsingenieur Christian Nöß hat mit seinen Kollegen 3 Jahre an dem Prototyp getüftelt. Heute der erste Praxistest.
Die Maschine mal wirklich im Einsatz zu sehen, ist dann schon was anderes. Ja. Wir sind auf Rückmeldungen immer angewiesen und lassen auch eben Verbesserungswünsche dann mit einfließen.
Getestet wird für mehrere Wochen auf dem Ackerbaubetrieb von Ralf Jansen.
Das ist mega spannend und das ist vollkommen neue Technologie und wir sind da total begeistert von.
Der Traktor hat etwa 140 PS. Unter der Kühlerhaube erzeugt eine Brennstoffzelle aus Wasserstoff Strom, der wiederum einen Elektromotor antreibt. Auffallend an dem Gefährt, das Dach der Fahrerkabine. Da oben liegt der Tank für den Wasserstoff. Für Entwicklungsingenieur Christian Nöß war es eine ziemliche Herausforderung, diesen überhaupt am Fahrzeug unterzubringen.
Sie können mir glauben, hier unten ist alles schon voll mit Brennstoffzelle, Batterie, Kühlung und anderer Technik, die wir benötigen. Und von dem her haben wir dann nur hier oben Platz gefunden.
Insgesamt 21 Kilogramm Wasserstoff fasst der Tank. Das entspricht in etwa der Leistung von 100 Liter Diesel und reicht für eine Einsatzzeit von 5 bis 8 Stunden. Das Problem momentan noch, die Tankfüllung mit Wasserstoff ist doppelt so teuer wie 100 Liter Diesel. Und grüner Wasserstoff ist nicht überall in Deutschland verfügbar. Im Emsland schon. Seit 3 Jahren gibt es hier einen Bürgerwindpark, an dem auch Ralf Jansen beteiligt ist.
Das Besondere war hier bei unserem Windpark, dass wir eine Speicherung der Energie mit einplanen mussten. Und da kam uns die Idee mit dem Wasserstoff.
An windstarken Tagen produzieren die Windräder mehr Strom, als in der Region verbraucht werden kann. In manchen Gegenden werden einzelne Windräder dann kurzzeitig abgeschaltet. Im Emsland aber fließt der Überstrom in eine wenige Kilometer entfernte Anlage, in der Wasserstoff hergestellt wird. Die gute Wasserstoffinfrastruktur war der Grund, weshalb Fendt die Praxistests genau hier im Emsland durchführt. Von solchen Rahmenbedingungen hängt es unter anderem ab, wann die Traktoren tatsächlich einmal in Serie gehen können, sagt Entwickler Christian Nöß.
Dass so ein Fahrzeug für den Landwirt auch Sinn macht, ist es natürlich auch wichtig, dass er betanken kann zu einem vernünftigen Preis. Stand heute haben wir diese Konstellation jetzt hier vielleicht gegeben, aber sonst schaut es noch recht dünn aus.
Neben der Brennstoffzelle befindet sich unter der Kühlerhaube des Traktors auch eine 25 Kilowattstunden Batterie, die auch mit günstigem Strom von der hofeigenen Photovoltaikanlage geladen werden kann. So können die Betriebskosten unter Umständen niedriger gehalten werden. Nach dem Testtag wird Christian Nöß alle Daten genau auswerten. Seine bisherige Bilanz?
Sehr zufrieden an sich. Ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir solche Prototypfahrzeuge schon so intensiv Landwirten übergeben.
Die Entwicklung dieser Traktoren ist noch in einem frühen Projektstadium. Wann sie in Serie gehen und wie viel sie dann kosten werden, lässt sich momentan überhaupt noch nicht sagen.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.